Kontrollverlust, Enteignung, Rechteabgabe, Knebelverträge, Erpressung und Selbstabschaffung. Das sind unangenehme Schlagworte, die momentan aber oft im Umlauf sind, wenn Synchronschauspieler von Netflix sprechen. Der Streamingdienst will seine KI mit ihren Stimmen trainieren, zu unbekannten Zwecken, zu unterirdischen Konditionen. Empörung löst dieses Vorgehen nicht nur aus, weil die Sprecher die Rechte an ihrer eigenen Stimme abtreten, ohne dafür bezahlt zu werden, sondern auch, weil ihnen keine Möglichkeit gegeben wird, die Forderung abzulehnen. Viele von ihnen arbeiten daher nicht mehr für Netflix. Betrachtet man die Diskussion genauer, dann wird schnell klar, hier geht es um mehr als Ausbeutung, hier geht es um die Angst vor Auslöschung einer ganzen Branche. Bei Tunats Thema spreche ich mit einem, der direkt betroffen ist. Matti Klemm, Sprecher von Jason Momoa und Mahershala Ali. Prozent der Synchronsprecher, die sonst für Netflix arbeiten würden, seien gerade nicht im Studio, schätzt Anna-Sophia Lumpe vom Verband Deutscher Sprecherinnen. Einer von ihnen ist Matti Klemm, mit dem ich mich jetzt über die Streitfrage der KI-Klauseln austauschen möchte. Hallo Herr Klemm.
Einen schönen guten Tag, vielen Dank für das Interesse.
Ja Herr Klemm, die Aussage vom VDS ist inzwischen einige Wochen alt. In meiner Wahrnehmung hat sich seitdem aber nicht schrecklich viel getan. Täusche ich mich da?
Es hat sich sehr viel getan, weil wir auf einmal eine unglaubliche Solidarität untereinander erfahren. Wir sind ja alles selbstständig arbeitende Menschen und auf einmal haben wir gemerkt, wir haben da eine ganz große Gemeinsamkeit, die wir in dieser Form noch nie so zusammengelebt haben. Also es wird wahnsinnig viel ausgetauscht untereinander. Es ist eine unglaubliche Transparenz auch untereinander in die Branche gekommen. Wir sind wahnsinnig up to date und wir haben natürlich sehr viele Möglichkeiten mit dem VDS genutzt, um Aufklärungsarbeit zu betreiben. Das heißt also, dass auch Leute, die jetzt nicht in allen möglichen Chatgruppen sind, eben informiert werden, was gerade passiert. Nicht zu schweigen von dem unglaublichen Feedback, was wir bekommen, gerade von den ganzen Zuschauerinnen, die uns so derart überhäufen mit Zuspruch und mit Spenden und mit allem drum und dran. Deswegen ist da schon eine ganze Menge passiert. Aber was Sie meinen, ist die Bewegungslosigkeit bei Netflix.
Die nehmen Sie weiter wahr?
Die nehme ich weiter wahr. Und ich frage mich eigentlich auch, warum Netflix so viel schlechte Presse gerade haben möchte und warum Netflix auch einfach nicht ins Gespräch kommen möchte. Es zeigt, dass diese Klausel, diese KI-Klausel, wo drin steht, wir möchten nebenbei ein bisschen für Marketingzwecke unsere KI-Systeme trainieren. Das klingt so wie, naja, das machen wir so nebenbei, ist nicht so wichtig. Aber sie hängen so sehr daran und wollen von uns verlangen, dass wir das unterschreiben, dass es doch zeigt, dass das elementar der Kernpunkt ist, was sie eigentlich von uns wollen. Und das empfinden wir natürlich zu Recht als die Unterschrift unter unserer eigene künstlerische Enteignung, die da stattfindet. Weil da kommt ein Konzern und sagt, gib mir dein ganzes Talent, gib mir all deine Erfahrung, gib mir alles, was du hast und das nehme ich dann und damit arbeite ich dann und damit verdiene ich dein Geld und wenn du das nicht unterschreibst, dann bist du raus, dann darfst du hier nicht mehr für uns arbeiten. Das ist momentan die Situation.
Das ist die Situation. Das sind ja auch mehrere sehr relevante Aspekte, die Sie da eben schon kurz angerissen haben. Den letzten Stand, den ich tatsächlich ja auch hatte, ist, dass von
Netflix-Seite zumindest insoweit Gesprächsbereitschaft signalisiert wurde, als dass die natürlich versucht haben, einige Punkte zu relativieren, aber auch zu sagen, da gibt es ein paar Missverständnisse, das ist ja alles gar nicht so. Können Sie mal irgendwie beschreiben, wie, also Sie haben ja gesagt, eigentlich ist der Austausch momentan mit Netflix nicht wirklich da, aber trotzdem scheint es ja Bemühungen gegeben zu haben, auch von Seiten des VDS mit Netflix da in einen Austausch weiterzukommen und einen Austausch aufrecht zu erhalten. Können Sie mal sagen, wie sich ja diese Schnittstelle mit Netflix und dem Austausch, wie der sich momentan irgendwie darstellt? Also wird da geredet momentan oder wird da gepokert oder wie kann ich mir das vorstellen? So ein bisschen plastisch vielleicht.
Also es ist so, dass immer wieder betont wird, diese Vereinbarung, diese AOR, dieser Vertrag, der sei so und wir haben den zu unterschreiben und wer nicht unterschreibt, der kann leider nicht für uns arbeiten. So, daran wird festgehalten. Es gibt zwei Verbände, es gibt den Schauspielverband und es gibt den VDS. Beide saßen nicht gemeinsam am Tisch mit Netflix, als diese GVR damals verhandelt wurde, also diese Klausel. Nicht nur alle Mitglieder vom VDS haben das nicht unterschrieben, sondern auch ein Großteil der Menschen, die im Schauspielverband organisiert sind. Das heißt, es ist also eine wahnsinnig große Unzufriedenheit da. Und ich finde ja immer Gespräche ganz gut. Aber es finden keine Gespräche statt. Es wurde, weiß ich, von VDS-Seite sehr viel dafür getan, dass man ins Gespräch kommt, immer wieder Gesprächsangebote, dass man miteinander sprechen muss. Und ich finde eben gerade, wenn es um die Interessen von anderen geht, ist es ganz wichtig, dass möglichst ein großer Klops an Menschen, die diese Leute eben mit ihren Interessen vertreten, eben auch an einem Tisch sitzen und gemeinsam verhandeln und nicht einfach über die Köpfe hinweg, was beschlossen wird, was dann einfach alle zu unterschreiben haben. Das ist das große Problem an der Geschichte.
Bevor wir nochmal kurz auf das Inhaltliche zu sprechen kommen, wenn wir jetzt nochmal bei Netflix bleiben. Ich habe Netflix so ein bisschen vielleicht auch in einer naiven Wahrnehmung eigentlich immer als so eine Instanz wahrgenommen, der durchaus auch daran gelegen ist, so ein bisschen die Filmkultur als was Episches oder so zu zelebrieren. Jetzt, wie es sich jetzt darstellt, macht es eher so den Eindruck, dass man da irgendwie doch sehr kühl dran geht bei denen und so ein bisschen ist es so, es wirkt so ein bisschen, das soll jetzt nicht beleidigend wirken, abgewichst, so dieses Vorgehen, dass man jemanden auch so ein bisschen in eine Ecke dringt und sagt, friss oder stirb, unterschreib jetzt diesen Vertrag. Ja, was glauben Sie, wieso agiert dieser Konzern da irgendwie so aktuell?
Es ist eigentlich ein sehr schönes Bild, was Sie da gerade bedienen, weil ich kann sagen, ich bin mit den großen Hollywood-Produktionen der letzten Jahrzehnte groß geworden. Die Verleihe diese großen Heldengeschichten erzählt haben, wo eine kleine Gruppe von Menschen sich gegen einen riesengroßen Konzern wehrt und wo sie dann am Ende auch gewinnen und wo der Verleih natürlich auch oder die Produktion oder die Erzählung sich gemein gemacht hat mit den Zuschauenden, weil man hat natürlich gehofft, dass dann die Kleinen gewinnen, dieser Kampf David gegen Goliath. Und jetzt, in dieser aktuellen Situation, habe ich das Gefühl, Netflix, bewusst oder unbewusst, schreibt da auf einmal sein eigenes negatives Narrativ in der Erzählung. Weil auf einmal sind sie der Goliath, der den David niederringt. Und das in aller Öffentlichkeit. Und ich habe große Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass das die Zuschauerschaft gut findet und schön findet. Ich glaube, das hat nicht nur was mit einem verletzten Gerechtigkeitsgefühl zu tun, sondern das hat auch was mit Bevormundung zu tun. Ich als Konzern beschließe, vorbei an jeglicher Rechtsordnung in Europa und in Deutschland einen Vertrag durchzusetzen, wo ich jemanden zwinge, etwas herzugeben, was er nicht hergeben möchte. Ansonsten kann er nicht für mich arbeiten. Und das ist die künstlerische Fähigkeit, die ein Mensch hat, ein Talent. Und das kann nicht als gut empfunden werden, wenn man ein Gerechtigkeitsgefühl im Herzen trägt und wenn man das Gefühl hat, dass das Gute siegt.
Ja, es ist eigentlich tatsächlich erst ein Aspekt, den ich irgendwie erst zum Abschluss ansprechen wollte. Ich glaube, er bietet sich jetzt aber schon mal an, irgendwie zu umreißen. Die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, ob das vielleicht auch eine kulturelle ist. Also die Synchronisationskultur und auch die Wertschätzung dieser Kultur mit dieser Fanbase, die ja sich jetzt irgendwie auch auf Social Media auftut, wo ganz viele sagen, hey, das da bei Stranger Things, das ist jetzt aber nicht mehr der Sprecher, den wir eigentlich kennen und wo ja auch viele Sprecherinnen und Sprecher, glaube ich, viele Follower haben auf Social Media, dass das vielleicht ein Phänomen ist, rein kulturell gesehen, was in Deutschland speziell ist und was vielleicht international nicht so diesen Stellenwert hat, den es hierzulande hat und das ist deswegen vielleicht auch, weil Netflix aus Amerika kommt und vielleicht so diese Synchronisationskultur und auch historisch nicht so richtig nachvollziehen kann, dass da vielleicht so ein bisschen diese Wertschätzung nicht so da ist, wie man sie sich vielleicht eigentlich wünschen würde.
Natürlich, da fehlt ein kulturelles Empfinden von Netflix-Seite aus. Das bin ich ganz bei Ihnen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich glaube, international gesehen glaube ich, dass Menschen eigentlich sehr gerne von Menschen angesprochen werden möchten. Und nicht von irgendwelchen computergenerierten Tonspuren, die in irgendwelchen Surferparks wohnen. Mhm. Und ich glaube, dass das eigentlich das ist, was auch die Kunst in der Sprache, im Schauspiel trägt. Dieses Unmittelbare, dieses Echte. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das wird unterschätzt. Und in Deutschland kommt natürlich noch mit dazu, Deutschland ist das Hörspielland. Die Menschen sind hier mit Stimmen groß geworden. Wir alle lieben Hörspiele. Und das ist, die Stimme hat hier eine ganz andere Präsenz. Und die Stimme hat einen ganz anderen Stellenwert in Deutschland. Und ich glaube, das wurde unterschätzt. Und ich glaube, dass Netflix immer noch so auf Aushungern spielt. Naja, irgendwann haben sie nichts mehr zu tun und dann knicken sie alle ein und unterschreiben sie doch. Und das kann ja eigentlich jetzt nicht der Anreiz sein, dass man sagt, gut, okay, also dann ist das halt so, ne? Das Machtgefälle, wir haben den längeren Arm, wir drücken euch dann irgendwie nieder und dann hat sich das irgendwie halt erledigt. Das kann es ja irgendwie nicht sein, das kann auch nicht der Anspruch sein. Und ich glaube, diese Energie, die wir gerade spüren, eben auch gerade, was die Reaktion von Zuschauenden anbelangt und diese ganze Unterstützung überall, das zeigt ja eigentlich auch, wie wichtig das den Menschen in diesem Land ist. Und mal ganz ehrlich, gerade, dass auf einmal andere Stimmen da sind oder dass vielleicht demnächst mit Untertitel, Englisch mit Untertitel gesendet wird oder dass die Produktionen eben nicht mehr so hochwertig sind in der Synchronisation, weil man eben auf einen gewissen Pool von Sprechenden verzichten muss, das wird ja dann trotzdem sich nicht im Preis ändern bei den Leuten, die das abonniert haben. Das heißt, sie kriegen eine mindere Qualität, aber zahlen trotzdem das Gleiche. Und das ist ja die Ungerechtigkeit, die dann auch an den Endverbraucher sozusagen weitergegeben wird. Das muss sich ja jeder auch im Klaren sein. Dazu kommt, dass es einen Großteil in diesem Land gibt, die einfach in der Sprache oder in den Sprachen nicht so gut sind. Das ist auch die ältere Generation. Das sind Menschen, deren Alltag gerade auch, ich sage jetzt mal in der Rente, damit auch versüßt wird, dass sie irgendwie tolle, großartige Produktionen bisher gucken konnten. Und diese Menschen sind dann eben auch davon ausgeschlossen. Da heißt dann eben auch, guckst du im Original oder du bist raus. So, das ist ja sehr übergriffig auch. Das ist, ich habe große Schwierigkeiten damit, da irgendwas Gutes dran zu finden. Und wenn das die Zukunft ist, dann möchte ich nicht Teil dieser Zukunft sein. Ich bin für Technologie in der Entwicklung, aber in sinnvoller Anwendung und nicht in so einem kompletten Rasenschnitt, wo man mit dem Rasenmäher über alle Beete fährt und sagt, naja, es ist ja alles gleich hoch.
Meinen Sie denn, dass da so eine gewisse Protestkultur oder so ein gewisser Boykott möglich wäre in Deutschland, der ausreicht, um da eine signifikante Gegenbewegung zu bilden, dass praktisch das Publikum sich hierzulande so weit auflehnen würde, dass man vielleicht Netflix da so weit mit unter Druck setzen kann, dass sie letztendlich da vielleicht auch ein Stück weit reagieren müssen dann?
Ich denke mal, diese Entscheidung, dass das so gemacht werden soll, diese billige Kopie, die kommen soll, ich sage es absichtlich so, weil es wird ja aus Kostengründen so gemacht. Deswegen nenne ich es mal eine billige Kopie, weil das ist dann nur die Kopie von dem, was wir eigentlich können. Und wenn man dann damit konfrontiert ist und merkt, die Dinge ändern sich auf einmal, dann kann man das natürlich auch kommunizieren, weil die Leute unterschätzen oft die Macht des Konsumenten. Mhm. Das heißt also, ich selber kann ja entscheiden, für was bezahle ich und was möchte ich dafür haben. Ich kann nur sagen, also ich habe persönlich kein Netflix-Abo mehr und mir geht's gut damit, weil ich könnte jetzt nicht einem Konzern Geld überweisen, der sowas macht.
Okay.
In meinem speziellen Fall jetzt auch mit mir. Also das ist natürlich jetzt auch was ganz Persönliches. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber man kann natürlich eben auch Feedback geben, man kann Kommentare schreiben, man kann das kommunizieren, dass man das nicht möchte. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil jeder Mensch selbst hat mit einer Entscheidungsgewalt. Und jeder Mensch kann selbst entscheiden, wohin überweise ich monatlich mein Geld oder nicht.
Vielleicht können wir hier an der Stelle nochmal inhaltlich abstimmen, was eigentlich jetzt genau vertraglich von Netflix praktisch gefordert wird oder wie dieser Vertrag aussehen soll. Und es wäre praktisch der Umstand, dass in diesem neuen Vertrag, den sie schließen würden, diese Konstellation so aussieht, dass Netflix erlaubt wird, dass mit ihrer Stimme künstliche Intelligenz trainiert werden darf. Und die Frage ist ja jetzt, wollen sie nicht, dass ihre Stimme für dieses KI-Training genutzt wird? Oder wollen sie nicht, dass ihre Stimme unter den jetzigen angedachten Bedingungen genutzt wird?
Also zuerst mal, ein Kollege von mir hat ganz treffend gesagt, unsere Kernaufgabe als synchronschauspielende Menschen, die das mit vollem Herz und Verstand machen, ist in erster Linie ein deutschsprachiges Original herzustellen und nicht irgendwelche Computersysteme zu trainieren. Das ist nicht unsere Aufgabe und schon gar nicht kostenlos. Ich persönlich empfinde es als falsch, etwas zu trainieren, was die gesamte Kunst, das gesamte Urheberrecht untergräbt. Weil wenn wir das unterschreiben, der VDS hat ein ganz tolles Gutachten erstellen lassen von einer riesengroßen Kanzlei, die sich wahnsinnig gut auskennt, die sind international unterwegs. Und die haben eben wirklich diesen Vertrag auseinandergenommen und haben wirklich gezeigt, wo eben auch gegen das Recht verstoßen wird. Datenschutzrecht, Persönlichkeitsrecht, Urheberrecht, ganz klar. Mhm. Und das zeigt eben, ganz wichtig ist, Kunst vor KI. Die KI in der Kunst ist ein Untergraben der eigentlichen Magie, die uns antreibt. Die Kunst war schon immer ein Faktor, der uns angetrieben hat in Neugier. Etwas Neues zu fühlen, hat uns gefordert, hat uns immer wieder einen Spiegel vorgehalten. Das heißt also, so viele gesellschaftliche Entwicklungen gründen auf künstlerischer Inspiration und eben nicht auf künstlicher Inspiration. Und ich glaube, so sollte es auch sein. Ich finde, jegliches emotionales Empfinden an einen Algorithmus abzugeben, die falsche Richtung. Was nicht heißt, dass ich persönlich jetzt Technologieverweigerer bin. Also wir sind keine Technologieverweigerer. Die KI ist ein ganz tolles Instrument, wenn man es sinnvoll einsetzt. Aber nicht, dass man auf einmal die KI über alles drüber setzt und sagt, so, das ist jetzt mit KI und das ist jetzt mit KI und das ist jetzt mit KI. Es ist ja eigentlich auch eine gewisse Demobilisierung, die da stattfindet. Das heißt also, dieses Rausgehen, etwas entdecken in Ausstellungen, etwas zu hören, ins Kino zu gehen, etwas zu erleben, das hält ja auch sozusagen innerlich den Körper am Leben. Und genau das, dass also alles nur noch von Nullen und Einsen bedient wird, um das mal runterzubrechen, ist eine große Gefahr, weil dadurch entsteht eine gewisse Mittelmäßigkeit und eine gewisse Beiläufigkeit. Und das ist dann so eine organisierte Egalität, die dann da irgendwie, es wird alles egal, es ist jetzt halt so, ja, das machen wir jetzt auch mal mit KI, das ist egal, ja, ist auch okay. Es ist so, wie es würde ich sagen, ab jetzt essen alle nur noch Suppe, es macht ja auch satt, aber der Unterschied ist ja, dass etwas, was mit Liebe gemacht wird, mit Genuss zu tun hat und der Genuss leidet, glaube ich, sehr, wenn alles nur noch durch Automaten bedient wird.
Also Sie glauben, dass es darauf hinauslaufen wird, weil zum Beispiel Netflix hat versucht, das etwas zu entkräften. Die bleiben dabei aber, das muss man dazu sagen, in ihren Ausführungen sehr nebulös und lassen sich da sehr viele, in Klammern, Hintertürchen offen. Zum Beispiel wird hier gesagt, in einer Stellungnahme von Netflix, dass die Stimmen in erster Linie erstmal dazu genutzt werden sollen, Technik zu optimieren und Qualität zu sichern und zu verbessern. So wie ich Sie jetzt verstanden habe, glauben Sie aber, dass der Gedanke in erster Linie tatsächlich, vielleicht perspektivisch, trotzdem darauf hinauslaufen wird, dass durch die KI synthetisierte Stimmen generiert werden, die ihren Stimmen nachempfunden sind, um dadurch Sie als Synchronschauspielende zu ersetzen?
Da bin ich mir ganz sicher. Weil warum hängen Sie denn so sehr an diesem Paragraphen, also an dieser Klausel? Warum? Warum ist das so elementar? Warum brauchen Sie das? Es wurde so viel Geld investiert in diese KI-Entwicklung. Und jetzt wollen natürlich die Investoren und die Aktienanleger wollen natürlich jetzt auch mal langsam Geld sehen. Das heißt, es muss jetzt langsam was passieren. Es muss jetzt was zu sehen, was zu hören, was zu fühlen sein. So. Und deswegen haben die natürlich auch einen totalen Druck. Was ich jetzt nur so ein bisschen mit einem leichten Schmunzeln beobachte, ist, Netflix schießt sich damit selber gerade total ins Aus, weil alle anderen Produktionen können aus dem Vollen schöpfen. Alle Menschen, die diesen Beruf machen, arbeiten für alle anderen Produktionen. Und Netflix kann nur mit einem ganz kleinen Bruchteil gerade arbeiten, hat wirklich schlechte Presse und hat kein gutes Standing. Also das heißt, sie sind ja in ihrem ganzen Handlungsspiel auch total eingeschränkt. Noch ganz kurz zu dieser Input-Regel, die ja da geregelt werden soll. Das heißt, wir wollen also damit KI-Systeme trainieren. Das macht es ja gerade so schwierig, weil die Transparenz fehlt. Das heißt, wenn ich jetzt erlauben würde, dass ein KI-System trainiert wird, was passiert dann damit? Das heißt, es werden Gesprächsmodelle aufgezeichnet. Wie reden Menschen miteinander? Wie gucken vielleicht noch sogar die Augen dieses Menschen dabei? Also es werden Emotionen zu Körperbewegungen zugeordnet. Es werden Gesprächsmodelle entwickelt. Und dann frage ich mich, was passiert danach? Also diese Gesprächsmodelle, wofür werden die genutzt? Wird da eine andere Stimme draufgelegt? Wird da eine KI-generierte Stimme draufgelegt? Was wird damit gemacht? Wird das verkauft? Wird damit irgendwann mal Wahlwerbung gemacht? Geht das alles noch mehr in diesen Deepfake rein, also in diese, diese gespielte Scheinwirklichkeit, wo Menschen zum Teil auch wirklich Böses im Sinn haben, um Dinge durchzudrücken? Und da möchte ich zum Beispiel kein Teil davon sein. Da bin ich raus. Und eben auch ein Großteil im Kollegium auch.
Also man fragt sich natürlich, worauf das zukünftig dann hinauslaufen soll. Ne? Also im Gespräch sind ja zum Beispiel automatisierte Übersetzungen, wo man dann irgendwie überlegt, geht es nur darum, dass zum Beispiel das für Trailer genutzt wird? Geht es zum Beispiel nur darum, was heißt nur darum, was ja auch teilweise schon bemängelt wird, wenn dann zum Beispiel so Hintergrundgespräche, also so ganz kleine Rollen genutzt werden, um dann zu synchronisieren, wo dann zum Beispiel auch der VDS sagt, dass dadurch dann vielleicht so kleine Sprechrollen verloren gingen, die praktisch auch Ausbildungszwecken irgendwie dienen können für Synchronschauspielende. Oder geht es darum, dass man eine KI so weit entwickelt, dass dann irgendwann praktisch die Stimmen der realen Schauspieler nachempfunden werden, sodass dann zum Beispiel ein Brad Pitt auf einmal tatsächlich in seiner eigenen Sprache irgendwie Deutsch spricht oder so. Das sind natürlich so Szenarien, da überlegt man sich, wo soll das hinführen, ne?
Wir sind ja Interpreten. Also ähnlich, verzeihen Sie mir nochmal den Vergleich mit der Musik, ähnlich wie Pianisten Noten spielen, aufgezeichnete Gedanken und Gefühle aus einem anderen Jahrhundert, wie Sie in der Lage sind, das zu transferieren in die heutige Zeit. Nichts anderes machen wir. Wir übersetzen gefühltes, gelebtes aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Sprache in unsere Sprache, dass es auch fühlbar ist. Man stelle sich vor, man geht jetzt in ein Orchester, in ein Konzert, wo ein Orchester spielt. Und dann würde man sagen, man spielt jetzt auf einmal alle Geigen zu, weil wir haben da genügend Aufnahmen. Es ist jetzt dann nur noch der Flötist, weil da haben wir noch keine gute Aufnahme, der spielt noch in echt und der Rest wird einfach so eingespielt. Da ist ja nichts Spontanes mehr dabei. Das ist ja auch nichts, was irgendwie befriedigend ist. Das heißt, es kann ja immer nur die Menge genutzt werden von dem, was mal eingespeist wurde. Das heißt, es kommt dann eigentlich auch nur dadurch voran, dass wir, wenn wir das einspeisen, natürlich auch das so weit trainieren, dass es immer besser wird. Und das ist ja das Perfide daran. Verzeihen Sie mir diesen etwas derben Vergleich, aber dieses Angebot, dass wir all unsere Rechte diesbezüglich abtreten sollen, kostenlos, ist so ähnlich wie das Angebot, unsere eigenen Eingeweide aufessen zu dürfen. Also so fühlt sich das an, weil diese Enteignung, die dann stattfinden würde, ist ja, dass man die Eigenheiten, die wir haben in unseren Fähigkeiten, in unserer Kunst, die wir entwickelt haben, auf einmal herschenken sollen. Und das ist deswegen eine Enteignung. Und das sollen wir auch noch freiwillig unterschreiben. Und das fühlt sich sehr perfide an, ja.
also so wie ich das jetzt, wie das bei mir ankommt, von ihrer Seite aus, besteht da schon eine reale Angst, vielleicht in Zukunft da irgendwie seinen Job zu verlieren und dann letztendlich dann davon ersetzt zu werden, ne? Weil manchmal hat man so das Gefühl, dass dieser Umstand nicht so ernst genommen wird und dass das vielleicht so ein Szenario ist, wo man sagt, wo ja auch Netflix sehr beschwichtigend argumentiert, dass das nicht der Fall ist. Und zum Beispiel auch die Sprecherin vom VDS hat auch gesagt, dass es ihrer Meinung nach zunächst erstmal nicht wahrscheinlich ist, dass große Hauptrollen von zum Beispiel einer computergenerierten Stimme gesprochen wird. Aber die Frage ist natürlich, was ist in 5 Jahren, was ist in 3 Jahren oder so, weil die Fortschritte, die gehen ja praktisch in einem Eiltempo vonstatten.
Die Übergänge sind sehr fließend, sehr schleichend und das macht es so gefährlich. Wenn es auf einmal wäre und dieser Netflix-Moment ist auf einmal so ein auf einmal, den wir jetzt nutzen können oder den wir eben bisher auch zu nutzen wussten. Und das ist eben das Tolle daran. Also wenn wir Zuschriften bekommen von Kindern, die schreiben, ihr seid bei uns Schulhofgespräch, wir wollen keine KI-Stimmen. Uns nervt das schon, dass auf TikTok alles mit KI bestimmt voll ist. Bitte, bitte, bitte kämpft. Wir sind an eurer Seite. Wenn ich sehe, dass bei auf unserer Crowdfunding-Seite, Good Crowd, Kunst vor KI, dass da Menschen wirklich 1, 2, 3, 5 Euro spenden und das wirklich zu Hunderten, zu Tausenden, weil sie so sehr mit uns mitfühlen und weil sie auch selbst möchten, dass was erhalten bleibt, dann sind das ganz klare Stimmungsbilder aus der gesamten Bevölkerung. Das ist ein gutes Gefühl, weil auf einmal genau dieses Momentum, jetzt ist hier eine Grenze überschritten, wach genutzt wurde von uns allen. Und ich hoffe sehr, dass diese Reise eine gute Reise ist. Und John Lennon hat mal gesagt, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und wir müssen einfach auch weiter daran glauben, dass wir uns nicht einfach niederringen lassen dürfen. Dass das einfach ein Unrecht ist, was da geschieht. Allein, weil die Rechtsordnung ja so in den Stand gehoben wurde im Laufe der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende, um das Recht des Schwächsten zu schützen. Und in dieser Gliederkette sind wir das schwächste Glied. Wir haben das Recht, was uns eigentlich schützt, aber wenn ein Konzern einfach durch das Machtgefälle da vorbei agiert und sagt, du machst das jetzt, friss oder stirb oder du bist raus, dann muss da eine Grenze erreicht sein, wo man sagt, nee, das jetzt nicht. Natürlich gibt es auch Menschen, die nicht anders können, die sagen, wir müssen jetzt das machen, weil das ist momentan unser einziger Auftraggeber, das verstehe ich auch. Aber alle, die sich das irgendwie leisten können, sind gerade ganz stark dabei und sagen, nein, hier unterschreibe ich nicht. Und das ist die Entscheidung eines jeden Einzelnen und der VDS steht ganz toll da an unserer Seite und versucht uns da, soweit es geht, zu unterstützen und zu helfen.
Wenn wir jetzt zum Ende nochmal diese Weichenstellung, ich glaube, das ist zum Beispiel was wir auch mal im E-Mail-Austausch irgendwie so festgehalten hatten, dass es ja jetzt eigentlich so ist, dass es eben so diese Weichenstellung auch da ist, praktisch die Bedingungen festzuhalten, in der in Zukunft praktisch die Synchronisationskultur vor allen Dingen auch gesichert werden kann. Dann geht es ja eben nicht nur darum zu sagen, ich will in diesem Vertrag festhalten, dass schon das Training der KI mit meiner Stimme entlohnt wird, sondern eher eben auch zu sagen, es läuft nicht darauf hinaus, dass letztendlich ich von einer Computerstimme ersetzt wird. Das heißt, das sind ja auch dann Vertragsleitlinien, die müssten festgehalten werden, damit man dann sich praktisch darauf einigt, ja, damit man diesen Weg zusammen einschlägt. Was würden Sie denn jetzt vielleicht abschließend für sich am Horizont sagen? Wie müsste denn jetzt zum Beispiel ein Vertrag ausstaffiert sein, mit welchen Eckpunkten, wo Sie sagen, mit denen können Sie d'accord gehen, wo Sie sagen, das ist eine Integration von KI, wo Sie sagen, ja, es ist als ein Assistent oder als ein Gimmick an Ihrer Seite, das irgendwie funktioniert, aber es nicht zu weit geht. Wie wären diese Bedingungen?
Bedingung 1 wäre, Datenschutz muss eingehalten werden. Bedingung 2 ist, Urheberrecht muss eingehalten werden. Bedingung 3, Persönlichkeitsrecht muss eingehalten werden. Und genau diese 3 Knackpunkte wären mit einer Freiwilligkeit. Ich möchte freiwillig entscheiden, ob ich das mache, ob ich jetzt eine KI trainiere oder nicht. Und das darf nicht Grundlage sein eines Vertrags, der darüber entscheidet, ob ich für Netflix arbeiten darf oder nicht. Das muss voneinander getrennt sein. Dann, wenn ich mich dazu bereit erklären würde, eine KI zu trainieren, ein System zu trainieren, muss es vergütet werden. Das heißt, es muss eine ganz klare Vergütungsordnung geben. Darüber muss man reden. Ja. Und der Punkt 3 ist, es darf nicht einfach die Grundvoraussetzung sein, dass die KI eine gottgegebene Naturgewalt ist, der sich alle hingeben müssen. Weil das ist ja genau dieses Machtgefälle, von dem ich sprach. Damit wird ja der Druck ausgeübt. Und wenn du nicht unterschreibst, dann bist du ein Zukunftsverweigerer. Der VDS hat mal ganz gut formuliert, die Technologie soll für den Menschen da sein und nicht der Mensch für die Technologie. Aber das wären eigentlich die drei wichtigsten Sachen. Und das Gutachten, was erstellt wurde, was im Übrigen ganz gut gewesen wäre, wenn man, bevor man im Interesse mit anderen verhandelt, dass man dann erstmal ein Gutachten macht, damit beide Seiten auf der Verhandlungsseite wissen, auf welcher rechtlichen Ebene man das Fundament bauen kann. Dieses rechtliche Gutachten hat so viele Punkte markiert, die zu bearbeiten wären, die zu ändern wären. Das sagt übrigens auch der BFFS, der Schauspielverband. Der hat auch in einem Zoom-Call gesagt, hier, das ist falsch, das wäre nicht. Und das Problem ist, wenn man das unterschreibt, dann heißt das nicht, naja, das gilt eh auf deutschem Boden nicht. Das heißt dann, ich müsste mir das dann vor Gericht gegen Netflix einklagen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was viele auch im Kollegium noch nicht so richtig verinnerlicht haben. Wenn ich diesen Vertrag unterschreibe, dann akzeptiere ich alles da drin, was da drin steht. Auch wenn es nicht mit dem Datenschutzrecht vereinbar ist, mit dem Urheberrecht und schon gar nicht mit dem Persönlichkeitsrecht. Es gibt ja gewisse biometrische Daten, die gar nicht so hergegeben werden dürfen. Aber wenn man es unterschreibt, dann gilt das alles nicht. Und dann muss ich mir das mühsam gegen einen Milliardenkonzern wie Netflix erklagen. Keine Rechtsschutzversicherung trägt eine private Lizenz- oder Vertragsrechtsgeschichte in so einer Situation. Das heißt, man müsste sich überlegen, möchte ich mit meinem kleinen Anwalt, den ich selber bezahle, dann vielleicht auf 10 Anwälte auf der Netflix-Seite gegenübertreten und sagen, ich möchte jetzt ganz gerne aber, dass mein Recht hier bedient wird. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wo ich hoffe, dass sich das jeder nochmal vor Augen führt, wie rein rechtlich gesehen die Situation eigentlich auf unserer Seite ist, nicht auf Netflix-Seite.
Und Sie meinen dann zum Beispiel auch, wenn diese Klausel da wäre, also dass es nicht verpflichtend wäre, dass dann eben viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen dann eben auch sagen würden, nee, möchte ich nicht, dass meine Stimme die KI trainiert oder ich möchte das nur bis zu einem gewissen Grad. Dann letztendlich.
Wir leben in einer gewissen demokratischen Grundordnung, in einer demokratischen Rechtsordnung. Und ich finde, es sollte die Entscheidung eines jeden selbst sein, was er möchte und was er nicht möchte. Und das darf nicht Grundbedingung sein, ob ich jetzt für jemanden arbeiten darf und Geld verdienen darf damit oder nicht.
Ja, dann kann ich nur von meiner Seite aus erstmal Danke sagen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch nochmal sagen, dass wir da natürlich auch am Ball bleiben. Also wir beobachten das natürlich, wie da die weiteren Entwicklungen sind oder dann vielleicht auch nicht und schauen mal, wie sich die Reaktion von Netflix in Zukunft in den nächsten Monaten weiter gestalten wird, weil ich nehme mal an, irgendwann wird der Punkt erreicht sein, wo die auch irgendwie Stellung beziehen müssen oder sich jetzt mal irgendwie positionieren müssen, wie es weitergehen soll.
Wollen wir doch, dass dem Namen wieder alle Ehre gemacht wird, Netflix und nicht, wie es gerade ist, gerade nicht so Netflix.
Dann würde ich sagen, vielen Dank, Herr Klemm, alles Gute und danke für Ihre Zeit.
Gerne.